Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Gleiss.
Immer wieder, wenn ich mit Wissenschaftlern mal drüber gesprochen habe, dann war das Thema Helfersyndrom immer ein großes. Und die Frage, wie kriegt man da eine Balance rein? Also das klassische Beispiel von, du bist auf dem Fußballplatz und wirst gerufen, so nach dem Motto, willst du denn nicht mal hin, du bist doch Arzt. Also wo ist die Balance?
Und Dr. Burak Yildirim.
Wenn ich dann da stehe und auf Platz 7 bleibt jemand liegen und auf Platz 4 bleibt jemand liegen und dann stehen um mich herum so ein paar Menschen, die dann sagen, magst du nicht mal gucken? Du bist ja Arzt. Und da hilft, um es nochmal zu wiederholen, da hilft dann so eine innere Triage.
Es hat ein paar Folgen gedauert, über 70 Folgen gedauert, bis ich ihn endlich habe, da wo ich ihn haben will. Quasi auf dem Elfmeterpunkt liegt ein wunderschöner Ball. Wir müssen nur noch reintreten. Hallo Burak Yildirim, du hast das Helfersyndrom. Sag ja, ich habe es.
Ich muss es haben. Ich muss es haben. Ich komme aus dem Bereich der Medizin. Wir müssen das alle mitbringen. Sonst geht es nicht anders.
Genau. Wie schön.
Hast du mich gekriegt jetzt?
Ich habe dich endlich mal. Ja, das muss ja, es ist ja einfach auch wirklich, du bist da auch, du hast ja nichts sonst. Und wenn du was hast, dann erfahren wir es jetzt.
Ja, gut, wir haben ja in der letzten Folge schon erfahren, dass ich ein Hochstapler bin.
Ja, also, das stimmt.
Genau. Von daher.
Du hast es aber auch relativiert. Also ich bin ja der Hochstapler, obwohl ich keiner bin. Das ist ja das Schizophrene.
Absolut.
Aber wir wollen über das Helfen reden, gleich.
Ja.
Aber hilf uns doch noch mal so ein bisschen mit deinem Mental Health Moment der Woche.
Auch der war schön. Der war schön. Und es gibt ja wenig Bücher, die man ein zweites oder noch häufiger lesen möchte. Zweites, drittes, viertes Mal. Ganz wenig Filme, die man öfter sehen möchte. In Relation zu dem Angebot. Und es gibt vor allen Dingen auch ganz wenig Podcast-Folgen, die man häufiger hören möchte, außer natürlich unsere.
Natürlich.
Lauf dich frei, 1 bis Mitte 70. Nein, aber ich habe eine Podcast-Folge gehört auf dem Kanal von Marc Friedrich. Mhm. Da war zu Gast André Stern, der, ich glaube, 38 Sprachen spricht, Musiker ist, Komponist, schreibt Bücher. Und da ging's, und das war der Grund, warum ich mir die Folge angehört habe, da ging's um Leben ohne Schulbildung. Weil das Besondere bei André Stern ist, dass er nie zur Schule gegangen ist und seine beiden Kinder auch nicht zur Schule schickt.
Okay, mutig.
Ja, sehr. Ja, oder richtig. Also die Frage ist, vielleicht machen es die anderen. Also es ist bei den anderen viel Mut.
Ja.
Aber also wirklich eine sehr, sehr hörenswerte Folge. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das auch als YouTube-Variante im Video gibt. Ich habe es aber nur audiomäßig über den Podcast gehört und kann es wirklich eigentlich fast nur jedem empfehlen, weil da einfach so viel drin war. Ich glaube, knapp 50 Minuten. Dass es sich echt gelohnt hat, sich das anzuhören. Und vor allen Dingen, er hat die Beziehung zu seinem Vater auch mal reflektiert. Arno Stern, der jetzt letzte Woche oder vorletzte Woche im Alter von 100 Jahren gestorben ist. Und hat dann schön aufgezogen und gesagt, ja, wenn man mit meinem Vater spricht und weiß, 1924 geboren, dann vor der Machtergreifung Hitlers mit den Eltern nach Frankreich geflüchtet, von da aus weiter in die Schweiz und im Grunde mehr oder weniger als Flüchtling seine Jugend verbracht. Und wenn man seinen Vater gefragt hat, wie seine Kindheit war und sich natürlich vorgestellt hat, wie das so ist. Also ich meine, wir können es uns ja eigentlich gar nicht vorstellen, wie das zu Kriegszeiten gewesen sein muss. Hat der Vater halt immer geantwortet, er hatte eine wunderbare Kindheit. Mhm. Und so, da denkt man sich natürlich, wie soll das gehen, ne? Bombenhagel, immer Angst, gefunden zu werden, getötet zu werden, Hunger zu leiden und so weiter. Und der Vater hat es aber einfach so begründet, dass er gesagt hat, ich hatte deshalb eine wunderbare Kindheit, weil der Zusammenhalt innerhalb der Familie immens groß war. Also im Grunde ging es ums Überleben der Familie. Und der hat diesen Zusammenhalt, dieses Zusammensein, füreinander Dasein, sich gegenseitig beschützen, hat der Vater wohl als so großartig angesehen, dass er letztendlich für sich das andere Kriegstechnische und dass sie ständig auf der Flucht waren, im Grunde ausblenden konnte. Und das war nur ein Aspekt, der mich unheimlich gepackt hatte bei dieser Folge. Und er geht natürlich auch auf das Thema eben Erziehung, warum er seine Kinder nicht zur Schule schickt, warum er es selber sehr auch im Nachhinein einfach genossen und gewertschätzt hat, dass er nicht zur Schule gegangen ist. Und also es ist eine sehr, sehr inspirierende Folge. Kann ich, wie gesagt, nur jedem empfehlen, auch gerne zweimal das Ding zu hören, weil man einfach im ersten Moment denkt, er redet sehr viel, hat sehr viel Redeanteil, was ich sehr gut fand, weil ich auch andere Formate schon mal von Marc Friedrich mitbekommen habe und auch den einen oder anderen Talkshow-Auftritt von ihm. Und er redet halt selber unheimlich viel. Aber er hat dem André Stern so viel Redezeit gegeben, das war schon echt toll. Und inhaltlich fand ich es wirklich sehr, sehr berührend und auch animierend zum Nachdenken. Möchte auch jetzt hier nicht die Frage beantworten, ob man die Kinder zur Schule schicken sollte oder nicht. Zumal wir ja noch das Thema gerade in Deutschland der Schulpflicht haben. Ne? Also wenn man die Kinder nicht zur Schule schickt, dann steht das Ordnungsamt, glaube ich, vor der Tür oder irgendein anderes Amt. Dass es eben diese Möglichkeiten gibt, dass es Länder gibt, wo man sich das aussuchen kann, fand ich sehr spannend. Hat mich sehr, 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 sehr berührt die Woche.
Wow. Mhm. Das ist aber ein sehr, sehr, sehr schöner Mittelteil von der Woche, muss ich ehrlich sagen. Sehr emotional. Und dann auf zur Folge. Da muss ich reinhören.
Ja, also wird Spaß machen, bin ich sicher. Kann man schön laufen lassen und sehr angenehm, immer so ein bisschen so schön französischer Dialekt. Also echt toll, echt toll.
Das ist gut. Gibt's das, also das Hören ist ja sowieso super. Ich bin jetzt gerade mit der Biografie von Volker Struth fertig zum Hören. Hat lange gedauert, 8 Stunden.
Volker hat natürlich auch ein Leben.
Der hat auch ein Leben, das muss man sagen. Das muss man wirklich sagen. Hätte ich nicht gedacht, ist mir empfohlen worden von, nicht mir empfohlen worden, Quatsch. Ich habe einen OMR-Podcast gehört und da war er zu Gast und hat Philipp Westermeier das Buch über den grünen Klee gelobt. Und dann habe ich gedacht, so komm, dann, wenn das so ist, dann liest es dir nicht durch, sondern beim Autofahren immer schön mal nochmal ein paar Kapitel. Und das war sehr aufschlussreich. Ja, aber mein Mental Health Moment der Woche, der passt so ein bisschen zu deinem. Denn wenn man sich mit Kindererziehung intensiv beschäftigt, das kennst du, und gerade dann, wenn man ganz am Anfang steht, dann hat man relativ viele Fragen, die man sich selbst stellt. Viele kann man sich selbst beantworten, aber bei manchen ist es dann so, dass du vielleicht dann doch nochmal die eine oder andere Literatur bemühst. Hab dann irgendwie, war bei einer Bekannten und hab dann ein Buch in die Hand gedrückt bekommen, nachdem wir uns so ein bisschen unterhalten haben. Das ist schon ein bisschen älter. Das heißt Herzensbildung von der Kraft der Werte im Alltag mit Kindern.
Oh.
Und das fand ich erstmal so, wow, okay, da kommt ein ganz schöner Bus um die Ecke. Und Dann habe ich aber angefangen, so reinzulesen und dachte mir so, okay, krass, das ist tatsächlich genau so, wie meine Gedanken auch sind, wenn es um so ein bisschen das Vermitteln von Werten geht. Ist das wichtig, ist das nicht wichtig und was sind Werte überhaupt? Und ich lese mal einen kleinen Auszug vor. Und dann wirst du schon oder werdet ihr schon merken, wohin es geht. So gehörte es in unserer modernen Zeit der Fülle und Möglichkeiten zu den großen Erziehungsaufgaben, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden. Und wesentlich ist, dass wir Erwachsene unsere Herzenskräfte aktivieren. Dass wir als Eltern und Erziehende es wieder wagen, Werte hochzuhalten und vorzuleben. Selbst wenn andere einen dann für altmodisch halten. Für Kinder ist es niemals altmodisch zu spüren, wie sich Geborgenheit anfühlt oder mitfühlen zu können. Oder zur Eigenständigkeit ermutigt zu werden. Kinder lieben es, wenn Erwachsene mit ihnen bewusst schöne, aufbauende Dinge pflegen, wenn sie sich Zeit nehmen, zuzuhören oder mit ihnen Wunder zu entdecken. Kinder sind auf herzliche Zuwendung geradezu angewiesen, die gar nicht immer stundenlang dauern muss und doch regelmäßig braucht. Jede wertschätzende Handlung, die wir Kindern vorleben, gibt ihnen Halt und Lebenssicherheit. Punkt. Es ist im Grunde genommen eigentlich der Aufruf auch, sich wieder um Werte zu kümmern, auch in dieser modernen, digitalen, superschnellen Welt. Und aber auch wird der Finger so ein bisschen in die Wunde gelegt, dass es Kindern tatsächlich wirklich total egal ist, ob das jetzt altmodisch ist oder nicht. Sie spüren im Grunde genommen einfach auch durch Werte, wie sich eben, das hat sie ja selbst geschrieben, die Christiane Kutik, so heißt die Autorin, wie sie sich dabei fühlen und was, warum es für sie wichtig ist. Und da habe ich dann immer so gedacht, ja, so, uns wird immer so erzählt, wie Kinder heutzutage aufwachsen, dass wir da auch nichts gegen tun können und nichts verändern können, dass sie so aufwachsen, nämlich dann irgendwie schon mit einem Handy in der Hand und schon am besten mit 5, 6, 7 oder 8 einen Instagram-Account und so weiter und so fort. Nein, es scheint tatsächlich ganz verrückt, ganz anders zu sein. Nämlich, dass Kinder durchaus sowas haben wie Instinkte, sowas einfach sowas Stumpfes brauchen wie Geborgenheit und wie sie Dinge auch erlernen können. Und das hat unmittelbar was mit Werten zu tun. Hat mir wieder ein bisschen mehr die Hoffnung gegeben, dass ich nicht einfach wahnsinnig alt bilden, sondern dass vielleicht gerade die, die immer denken, dass nur digital, neu, modern und so weiter der heiße Scheiß ist, auch für Kinder, dass die vielleicht dann doch nicht ganz richtig liegen.
Ich denke, die Mischung macht es am Ende. Also.
Ja, natürlich. Ja,
natürlich ist es so, dass man sich gewissen technologischen Entwicklungen annehmen sollte. Und ich glaube, dir geht das sicherlich auch so, wenn du mit Kindern oder Jugendlichen oder auch sehr jungen Erwachsenen zusammen bist, wie viel die teilweise technisch drauf haben und kreieren können, auch technisch. Aber am Ende des Tages wird dir der Rechner auch mit künstlicher Intelligenz und ChatGPT und irgendwelchen Robotern am Ende des Tages nicht die Emotionalität vermitteln können, die normal der Mensch vermitteln kann. Oder Lebewesen, nennen wir es mal so. Also ich kenne viele, die einfach auch unheimlich starke Beziehungen zu ihren Tieren haben. Mhm. Ne? Weil sie auch das Gefühl haben, dass das Tier adäquat reagiert. Also adäquat im Sinne von angemessen, nennen wir es mal angemessen, dass man wirklich das Gefühl hat, das Tier versteht einen, das Tier nimmt etwas wahr, ne? Und nochmal, ich spreche hier gerade, ich glaube, wenn das meine Kinder hören würden, die würden sagen, hör mal zu, du hast dich so oft, so lange gegen Tiere gewehrt und jetzt hältst du hier ein Plädoyer für Tiere, ja? Aber,
was ist mit dir los, seit die Katze bei
stimmt,
uns wohnt?
Genau, was stimmt nicht mit dir? Und, aber de facto ist nun mal so und noch schöner und sicherlich einfacher zum Teil ist es mit Menschen, weil wir ja dann doch uns auch direkt sprachlich miteinander auseinandersetzen können und eben auf das emotionale Wohl eingehen können. Und aber es ist ein schöner Auszug, wie ich finde. Und es ist vor allen Dingen auch nochmal ein schöner Reminder, worauf es dann im Leben doch ankommt.
Am Ende, ja. Total. Ja, Bevor deine Kinder sagen, Vater, was erzählst du denn da? Plötzlich bist du hier, da ziehst du hier für die Tiere in den Krieg. Hat dich da wieder dein Helfer-Syndrom gepackt oder was ist passiert?
Auch. Auch, natürlich. Ja, ich habe es ja eingangs gesagt, wenn man im medizinischen Bereich unterwegs ist, geht es fast gar nicht ohne Helfer-Syndrom. Also da gibt's schon ganz auch gute Beispiele, ne? Albert Schweitzer, der als Arzt viele Jahre in Afrika verbracht hat und wirklich da Gas gegeben hat, oder Florence Nightingale, Begründerin der Krankenpflege, die ihr Leben mehr oder weniger nur der Pflege und Verbesserung der Bedingungen für verwundete Soldaten, kranke Menschen hingegeben hat. Also wir werden damit schon irgendwo ein bisschen groß. Irgendwann ist es leider so, dass dann auch teilweise wirtschaftliche Aspekte das Ganze etwas konterkarieren. Mhm. Aber wenn es rein darum geht, ich sag mal ganz klassisch, du kriegst einen Anruf, du kriegst eine Nachricht, und gerade diese Nachrichtenszene ist, sagen wir mal, wird sehr, sehr gerne genutzt und auch sehr inflationär, weil man halt eine SMS, was ja seltener mittlerweile eingesetzt wird, aber vor allen Dingen eine WhatsApp, unheimlich schnell absetzen kann. Mhm. Und gerade Menschen, die eben im medizinischen Bereich arbeiten, die triggert das, weil man möchte halt niemanden im Stich lassen, man möchte erreichbar sein, man möchte sich kümmern. Und es ist sicherlich so, dass man irgendwo das versuchen muss zu sortieren. Also es gibt in der Traumatologie den Begriff der Triage. Das heißt also, man kommt an einen Unfallort oder auch einen Massenunfallort, wo viele Verletzte liegen. Und man muss im Grunde versuchen, so schnell wie möglich zu entscheiden, welcher Verletzte die dringendste Behandlung benötigt und welcher Verletzte eventuell quasi warten kann, um es mal so auszudrücken. Und diese Triage auf anderen Ebenen, wo es eben nicht unbedingt um Leben oder Tod geht, die versuche ich im Grunde auch anzuwenden, indem ich mir dann, um letztendlich nicht permanent zu sagen, ja, pass auf, gar kein Problem, komm einfach 2 Stunden nach der Sprechstunde, dann habe ich das und das erledigt, dann gucke ich mir das nochmal an. Oder aber am Wochenende, interessanterweise, ja, ne, können wir uns nicht irgendwie sehen, kannst du nicht mal ganz kurz nach mir gucken, vielleicht kriegst du mich auf der Couch noch eingerenkt. Einfache Beispiele, ne? Mhm. Und da versuche ich dann für mich zumindest auch so eine Triage zu machen und zu sagen, was kann warten? Entweder bis zum nächsten Tag oder gar übers gesamte Wochenende. Was muss relativ schnell erledigt werden? Weil man möchte natürlich, wenn man dieses Helfersyndrom hat, dann möchte man ja auch nach Möglichkeit so lange wie möglich mit besten körperlichen und geistigen Kräften als Helfer auch zur Verfügung stehen. Und das geht nicht, wenn man letztendlich das Bedürfnis hat, anderen zu helfen und sich um sie zu kümmern, aber auf Kosten der eigenen Bedürfnisse und Gesundheit. Weil dann steht man dem System als Helfer irgendwann nicht mehr zur Verfügung. Und aber am Ende des Tages, ich glaube, da spreche ich für viele Kollegen da draußen, egal ob das jetzt aus der Krankenpflege ist, ob aus der Altenpflege, aus dem ärztlichen Bereich, manchmal auch rein aus dem medizinisch-organisatorischen Bereich. Also es gibt schon sicherlich viele, die sich da angesprochen fühlen. Aus meinem Milieu zumindest.
Ist es denn auch so ein bisschen auch, keine Ahnung, erziehungstechnisch begründet, dass man vielleicht einfach auch diesen Job wählt, dass man vielleicht einfach auch so erzogen wird, dass Hilfe in irgendeiner Form auch eine Relevanz hat, dass dass man dann einfach auch seine eigenen Bedürfnisse vielleicht ein bisschen zurückstellt, um anderen Menschen zu helfen? Also dieses Helfersyndrom kann sich ja total unterschiedlich auch auswirken, ne? Also von ich werde Arzt bis hin zu ich lasse mein ganzes Leben irgendwie links auf der Seite liegen und bin immer für andere da.
Ja, meiner Meinung nach auf jeden Fall nicht nur Erziehung, sondern auch Erwartungshaltung. Also mal ein ganz banales Beispiel. Wir stehen auf dem Fußballplatz, mein Sohn hat ein Spiel. Oder nee, noch besser. Ganz aktuell. Meine jüngste Tochter hatte Schulturnier. So, beim Schulturnier, zweite und vierte Klasse haben parallel gespielt, auf 8 Plätzen. Und da spielen, wenn man sich vielleicht als Elternteil an diese Schulturniere erinnert, vielleicht sogar, wenn man selber mal an einem teilgenommen hat, da spielen sehr talentierte Fußballer und Fußballerinnen und dann auch welche, die das erste Mal mit einem Fußball in Berührung kommen. Aber ne, dann wird halt gefragt, wer hat Bock, und dann sind halt alle dabei. So, und dann kommt es halt, wie es so ist, im Kinder- und Jugendfußball, nicht nur im Erwachsenenfußball, zu Verletzungen. So, und wenn ich dann da stehe und ich bin dann natürlich primär in meiner Rolle als Vater da, ich schaue mir das gerne an. So, und dann passiert auf Platz 7, bleibt jemand liegen, und auf Platz 4 bleibt jemand liegen. So, und dann stehen um mich herum so ein paar Menschen, die dann sagen, ja, magst du nicht mal gucken? Du bist ja Arzt. Und da denke ich mir, ja, grundsätzlich natürlich, Erste Hilfe, grundsätzlich muss ja Erste Hilfe jeder leisten, aber wenn man sich jetzt als Arzt dort irgendwo bewegt, selbstverständlich auch. Jetzt gibt's aber Verletzungen und Verletzungen. Also es gibt Verletzungen, wo dann jemand einfach irgendwann wieder aufsteht und wenn man früher so gerne gesagt hat, ey, tritt doch mal fester auf und weiter geht's. Und dann gibt's Verletzungen, die du auch sofort einschätzen kannst. Sofort. Also du siehst den Verletzungsmechanismus und du weißt, Kacke. Ne? Das habe ich auch schon oft erlebt auf dem Fußballplatz, gerade bei meinem Sohn, direkt vor mir. Ich habe mehr oder weniger noch ein bisschen in der Zeitung geblättert. Das Spiel hatte angefangen und habe den Anpfiff so ein bisschen verpasst, weil ich ein bisschen vertieft war. Gab eine Situation im Strafraum, der Junge fällt und ich sehe, wie beim Fallen, dass er sich den Unterarm komplett bricht. Komplett, sofort. So, dann ist die Zeitung geflogen. Die Zeitung ist geflogen und ich bin auf den Platz gelaufen, mehr oder weniger ohne abzuwarten, dass der Schiedsrichter das Spiel unterbricht. Weil mir sofort klar war, du musst dahin, du musst wenigstens gucken, ob der Arm noch richtig steht oder ob der, ich sag jetzt mal, reponiert, also sprich so ein bisschen eingerenkt. Auch einen Bruch kann man einrenken, ne? Also nur jetzt zum Verständnis. So, aber es gibt nun mal auch Situationen, wo du einfach sagst, pass mal auf, ne? Das ist eine Schürfwunde, das ist ein Tritt. Das Kind steht gleich auf und weiter geht's. Und diese Erwartungshaltung, die ist aber natürlich permanent da. Und die ist in jungen Jahren da, die ist auch jetzt da. Und das führt natürlich dazu, dass man selber auch das Bedürfnis entwickelt, rechts und links nach den Plätzen zu gucken, ob sich denn irgendjemand wehgetan haben könnte. Was ja irgendwo Quatsch ist. Auf der einen Seite, weil wenn was passiert, also das wird man mitbekommen, das wird vor allen Dingen von Platz 1 bis Platz 8 jeder mitbekommen. Und dann ist man natürlich auch gefragt. Aber diese Erwartungshaltung ist natürlich nichts anderes, als jemandem eben mehr oder weniger erziehen, Erwachsene erziehen. Das passt ja meistens nicht von der Wortfindung her. Aber natürlich kann man auch erwachsene Menschen noch erziehen. Aber gerade wenn man damit aufwächst, also das heißt im Rahmen des Studiums, du studierst ja Medizin, ne, dann kannst du ja da nochmal schnell hin und dann bist du junger Assistenzarzt und da kannst du doch noch mit anpacken und dann wird das natürlich, geht das schon so ein bisschen in Fleisch und Blut über. Aber letztendlich hat es auch viel eben, wenn man nicht als Kind in einem Umfeld aufgewachsen ist, in dem man für das emotionale Wohl der Eltern oder Geschwister verantwortlich gemacht wurde, das gibt's auch. Dass man früh lernen musste, jemanden zu pflegen oder früh lernen musste, ja, ne, der Onkel ist krank, da musst du helfen, permanent etc. Und wo man dann überhaupt nicht einschätzen konnte, braucht er denn jetzt wirklich bei jedem Move Hilfe oder braucht er nur in bestimmten Situationen Hilfe? Und wenn du das eben nicht differenzieren kannst, dann denkst du auch bei jedem Quietschen, egal auf welchem Platz, oh, da muss ich hin. Und da hilft, um es nochmal zu wiederholen, da hilft dann so eine innere Triage.
Interessant, interessant. Ich habe gerade lustigerweise, meine Lieblingsgeschichte in dem Zusammenhang ist ja auch die eines Arztes, den ich wohl gut kenne. Und jetzt ist es bei dem so, ich nenne ihn jetzt mal Martin, dass er auch nochmal ein doppeltes Helfersyndrom hat, weil sein Vater Pfarrer ist. Und jetzt könnte man ja natürlich auch Schublade auf, Schublade zu denken, und das ist leider in dem Fall auch so, dass auch so ein Pfarrer hat ja auch so ein Stück weit ein Helfersyndrom. Der muss ja nur wirklich sehr viel helfen. Und Martin ist auch genauso aufgewachsen, dass er mehr oder weniger immer wieder auch eingebläut bekommen hat, du musst helfen. Du musst anderen Menschen helfen. Nur dann ist es auch irgendwie richtig. Und jetzt ist es bei Martin so, dass er tatsächlich wirklich auch so ein bisschen ist wie Jesus. Er sieht auch so ein bisschen so aus und, glaube ich, gefühlt auch übers Wasser gehen könnte, wenn er die Klasse. Energie dazu hätte. Und als Parasum muss er das ja auch können. Also das ist jetzt auch, um das noch ein Bild ein wenig abzurunden.
Ja.
Aber er ist derjenige, der alleine die Familie versorgt. Er ist derjenige, der, wenn er nach Hause kommt, also der hat lange Stunden natürlich, dann haben sie ein Haus, beziehungsweise ein großes und ein etwas kleineres Haus, das nebenan steht. Dann haben sie Tiere, dann haben sie Kinder, dann ist es eine Beziehung, dann gibt es Freunde. Und an dem Haus ist tatsächlich wirklich viel zu machen. Also das heißt, aus dem Kittel raus, in die Arbeitskleidung rein und es geht weiter. Und ich muss tatsächlich sagen, dass wenn man ihn so beobachtet, merkst du, dieses Helfervirus, das macht den krank, das frisst den auf. Und so ein bisschen muss man auch sagen, ich habe mich mal mit ihm unterhalten und er sagt, selbst als erwachsener Mann gab es so einen Leitsatz, der in seinem Kopf festgeklebt war. Der hieß nämlich, Bescheidenheit lernt man, indem man erst zuletzt an sich denkt. So ist er erzogen worden. Und das ist natürlich eine ganz krasse Geschichte, weil wenn du das immer so als Mantra im Kopf hast, dann weißt du Bescheid, woher das hinführt. Und hier kommt's, also wenn genau dieses Helfersyndrom dann dazu führt, dass man richtig krank wird, und das kommt nicht von ungefähr, das ist tatsächlich wirklich überall zu sehen, bei Menschen, die dieses Helfersyndrom auch so massiv in sich tragen, das ist bei ihm ein echtes Problem. Der wird immer dünner, du siehst aus, also er sieht wirklich fast wahnsinnig ausgemergelt aus. Es ist so, dass er auch fahrig ist, also du kannst dich teilweise gar nicht mehr richtig mit ihm wirklich gut unterhalten. Die Beziehung leidet, nicht nur zu seiner Frau, sondern auch zu seinen Kindern. Also das nimmt Ausmaße an, wo ich in Sorge bin.
Die Frage wird natürlich sein, wo er sich selber sieht. Also wenn er sich eben als Helfer sieht und nicht als Hilfesuchender, dann wird es halt schwierig. Weil dann ist es natürlich auch schwierig, Hilfe anzunehmen oder auf Hilfe zurückzugreifen, die angeboten wird und Unterstützung angeboten wird, weil man letztendlich das Problem im Grunde gar nicht erfasst. Und ich meine, der Satz, den du da eben genutzt hast mit Hashtag Bescheidenheit, der bringt es ja letztendlich im Grunde auf den Punkt.
Ja, ist so. Es ist wirklich so. Nur, warum hat mich diese Geschichte so berührt? Warum hat mich die Geschichte nicht mehr losgelassen? Und warum beschäftigt sie mich auch jetzt in so einem Podcast? Das ist ja natürlich auch, weil ich ein Stück weit auch selber so ein Martin mal war. Ne? Also, es war wirklich streckenweise so, dass brannte irgendwo der Baum, war ich die Feuerwehr. Und am Ende dieser Zeit stellte ich dann mit Entsetzen fest, ich stand da ziemlich alleine da. Und das ist nämlich genau das Krasse. wenn du so ein Helfer bist, dann nehmen andere Menschen das ja auch ganz gerne an.
Ja.
Und man selber wird immer weniger und man steht dann tatsächlich am Ende wirklich relativ alleine da. Und warum macht man das? Also natürlich hat das wiederum dann auch was mit Wertschätzung zu tun, mit Anerkennung zu tun, geliebt und geschätzt zu werden und so weiter. Das sind klar, natürlich, wir haben in der letzten Folge ja auch über das Hochstapler-Syndrom gesprochen und da auch da steckt es ja dahinter, dass Wertschätzung auch ein Stück weit gefehlt hat und dass der Treiber war. Beim Helfer-Syndrom dann auch wiederum sehr ähnlich. Und ich habe immer wieder, auch wenn ich mit Wissenschaftlern mal drüber gesprochen habe, über das ein oder andere Thema zum Thema Mental Health, dann war das Thema Helfer-Syndrom immer ein großes. Und die Frage, wie kriegt man da eine Balance rein? Also das klassische Beispiel von, du bist auf dem Fußballplatz und wirst gerufen, so nach dem Motto, willst du denn nicht mal hin, du bist doch Arzt. Also wo ist die Balance? Wo sind die Grenzen, die man zieht, damit man nicht komplett in dieses Helfer-Syndrom hineinwächst und sich dabei
hat. Ja, das ist sicherlich genauso schwierig zusammenzufassen und auch überhaupt in Worte zu fassen, wie man die Balance kriegen kann beim Impostor-Syndrom, ne? Für alle, die jetzt erst zuschalten. Mhm. Gerne auch die letzte Folge dazu einfach nochmal anhören. Und letztendlich ist es ja so, der einfachste Weg, eine gesunde Balance zu finden und eben auch Grenzen zu setzen, ist, dass man es selber checkt und rafft, dass man in einer, ja, nennen wir es mal so ein bisschen in so einem Teufelskreis gefangen ist. Aber so wie ich es ja vorhin gesagt habe, wenn man sich eben primär immer als Helfer und nicht selber eigentlich als Helfesuchender sieht, dann ist es schwierig da rauszukommen. Also man braucht dann auch da wiederum die Unterstützung, die Kommunikation mit Menschen, die häufig um einen herum sind. Nicht diejenigen, die auch häufig die Hilfe ersuchen, weil das kann man ja auch letztendlich ein Stück weit ausnutzen, sondern Menschen, die um einen herum sind, die eben merken, da verändert sich jemand, nicht nur körperlich, sondern vielleicht auch emotional, mental, und letztendlich muss es ausgesprochen werden. Es gibt unter den Medizinern einen Satz, der manchmal sehr salopp genutzt wird, aber manchmal auch so als, wie nennt man das beim, du weißt das, wie nennt man das beim Bondage, wenn man
was?
Befreit.
Was? Du
weißt das bestimmt. Wie nennt man das bei Bondage, wenn man befreit werden will? Also wenn man, ne, wenn es nicht über eine gewisse, wie nennt man das? Also ein Signalwort, Codewort, wie nennt man das, wenn man.
Ach so, Codewort, ja.
Oder?
Ja.
Ja, wie so im Grunde wie beim Bondage, so ein Codewort.
Wie beim Bondage, ich weiß nicht, was du so abends machst, aber ich.
Aber es gibt halt wie so ein Bondage-Codewort auch bei Medizinern und das heißt, oder es ist ein ganzer Satz und der lautet, du kannst nicht jeden retten.
Ah, okay. Ne?
So, und das ist etwas, wo man halt sagt, ne, ich muss jetzt eigentlich dahin, dann muss ich das noch machen und dann hier und dort und da habe ich dich gekriegt wieder. Ne? Und
wie kommt man denn bitte, wir können nicht jedem
von
helfen zum Bondage?
Ja, nur ich kann das. Nur ich schlage diese Brücken. So, und auf jeden Fall, um aus diesem Dilemma rauszukommen, dass man tatsächlich nicht überall gleichzeitig sein kann und die Menschen eben alle retten kann, hilft einfach dieser Satz. Häufig, dass es, ne, dass man halt sagt, so, du kannst nicht oder ich kann nicht jeden retten. Und das, ich glaube, das ist auch so ein bisschen, um letztendlich auch zumindest kurzfristig mal eine kleine Form der Balance zu finden, um zu sagen, so, pass auf, stopp, das läuft in die falsche Richtung. Aber nochmal, dazu muss man in der Lage sein, das auch selber ja, nennen wir es mal, mindestens als psychologisches Phänomen zu verstehen, dass man eben dieses Helfer- oder Retter-Syndrom hat und dass es eben auch in die falsche Richtung gehen kann. Und da ist es eben auch wichtig, dass man, wenn dann Einwände kommen von der Familie zum Beispiel, und die klassischen Einwände sind, du bist gar nicht mehr vor Ort, du bist gar nicht mehr da, du kommst spät. Wenn du da bist, bist du körperlich da, aber geistig nicht. Dass man das im Grunde nicht als Affront sieht oder gar als Kritik an seiner Einstellung, dass man helfen möchte, sondern letztendlich als konstruktive Kritik, das geht in die falsche Richtung. Oder etwas anders ausgedrückt, du bist nicht mehr du selbst. Und als du angefangen hast, ne, warst du nicht so, ne? Du hast dich verändert und so weiter und so fort. Es gibt natürlich auch noch eine andere Variante des Helfersyndroms, dass man sich dessen schon bewusst ist, aber einfach ein starkes Bedürfnis nach Anerkennung und Wertschätzung für die eben geleistete Hilfe erarbeiten möchte. Man möchte bewusst in den Vordergrund treten und sagen, zack, da war ich wieder, ne, man hat mich gebraucht, ich habe es letztendlich, ich habe es gerichtet, ich konnte helfen, weil man dann eben eine gewisse Form des Selbstwertgefühls mit der Helferrolle verknüpft.
Ja, das Selbstwertgefühl ist nämlich genau der Punkt. Da bist du jetzt wieder, hast du die Kurve da hingekriegt, ich habe es vorhin ja auch schon angeschnitten. Aber interessant ist auch da wieder, was die Wissenschaft nämlich genau dazu sagt, nämlich das Selbstwertgefühl ist eng mit dem körperlichen und psychischen Wohlbefinden verbunden, und eine Person mit einem guten Selbstwertgefühl misst sich selber mehr Wert bei und bringt sich mehr Achtung entgegen, und diese Achtung ist natürlich auch dann der Nährboden für eine gute mentale Gesundheit. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch wirklich immer wieder so, dass man das auch so ein bisschen unterschätzt, was das Körperliche auch angeht. Deshalb auch lauf dich frei. Also wirklich da wiederum in Bewegung zu kommen und auch eine gute Balance zu finden, Selbstwertgefühl aufzubauen, einfach weil man fit ist, weil man sich gesund fühlt, weil man, ob man jetzt laufen geht, ob man eine andere Sportart macht, wenn man sich gut ernährt, wenn man vielleicht einfach auch mal eine Kur macht, irgendwie einen Detox macht oder was auch immer. Also sich wirklich intensiv mal mit anderen Sachen beschäftigt. Ich bin jetzt auch gerade wieder so an so einem Punkt, wo ich habe ich immer mal Bock drauf gehabt. Ich mache manchmal so kleine Experimente, aber auch mal über 9 Tage fange ich jetzt nächste Woche mit an, meine Leber mal komplett zu detoxen. Über 9 Tage hinweg gibt's so eine Kur, die man machen kann, hochkompliziert, was du alles essen darfst, was nicht. Dann kommen irgendwie Getränke mit dazu, und ach, es ist hochkomplex. Aber all das ist wirklich auch wichtig für die mentale Gesundheit am Ende. Das hat mit dem Helfersyndrom nur indirekt zu tun. Aber wenn wir vom Selbstwertgefühl sprechen, dann hat das schon auch sehr viel mit dem Körperlichen zu tun und mit dem Psychischen, eben im Einklang miteinander. Und sich darum zu kümmern, ist sowieso per se immer eine gute Idee. Man muss jetzt nicht unbedingt immer diese Leber-Detox-Kur sein. Aber trotzdem einfach auch das Gefühl zu haben, für sich was getan zu haben und vor allen Dingen sich selbst in den Fokus zu stellen. Und das ist auch total okay, auch total erlaubt. Und ich bin mir auch 100%ig sicher, nachdem ich da ja auch wirklich eine lange Zeit von betroffen war, dass es ist immer so dieser Phrasensatz, wo alle dann auch wieder 4 Euro in das Phrasenschwein schmeißen müssen. Aber natürlich ist da auch ein Stück Wahrheit dran, dass wenn es dir selbst gut geht, dann geht es auch anderen gut. Das ist so, und wie sollte es auch anders sein? Aber man muss sich eben einfach auch die Zeit dafür nehmen. Und das ist auch finde ich immer so eine Ausrede, sollte man sagen, ich habe ja gar keine Zeit, ich muss mich ja hier noch kümmern und ich habe ja hier noch Verantwortung und da noch Verantwortung. Ja, aber man hat auch Verantwortung sich selbst gegenüber und auch sich ehrlich zu machen und sich selbst auch mal zu hinterfragen. Alles so Dinge, die ganz schnell auch mal in den Hintergrund treten. Gerade dann, wenn man viel arbeitet, gerade dann, wenn man viele Freunde hat, wenn man vielleicht auch Hobbys hat oder so weiter. Und das größte Hobby dann eben auch hat, zu helfen oder helfen zu wollen. Aber da die Grenze zu ziehen, finde ich auch wahnsinnig schwer. Also je nach Beruf, ich bin ja auch so ein Typ, der dann auch proaktiv wird und helfen möchte. Also, das ist jetzt in der letzten Folge angesprochen, das war der Mental Health Moment der Woche. Ich habe im Grunde genommen diese Institution ja selber gesagt, hallo, ihr habt ja gerade eine Krise. Wollen wir da mal drüber reden? Es war gar nicht mein Job, dafür sind wir gar nicht da eigentlich, als Agentur zum Beispiel. Aber das Helfersyndrom in mir pocht dann doch noch so laut an die Tür, dass ich dann denke, okay, wenn es keiner merkt, dann sage ich es vielleicht. Und bevor das jetzt auch noch schlimmer wird, versuche ich da irgendwie erst einmal schnell eben zu helfen. Obwohl ich damit eigentlich gar nichts zu tun haben müsste. Also ich könnte auch ganz locker sagen, bin ich jetzt irgendwie gar nicht für da. Also es gibt ja, ich bewundere manchmal, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bewundere manchmal so Menschen, die einfach sagen können, ist gar nicht mein Kaffee, nicht mein Tee.
Ja, die bewundere ich auch, aber das ist natürlich auch eine Floskel, die sehr häufig benutzt wird. Vor allen Dingen ist nicht meine Aufgabe. Das ist auch nochmal so ein Ding. Also gerade im Berufswesen gibt's das ganz, ganz häufig. Wenn man jemanden mit etwas konfrontiert, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist, das ist nicht meine Aufgabe. Und natürlich ist es auch eine Form des Balancing, wenn man sagen kann, Moment, das war eben nicht mein Thema, damit habe ich mich auch gar nicht weiter auseinandergesetzt. Es kann aber auch, so wie du es vorhin gesagt hast, in eine andere Richtung gehen, dass man übermäßig helfen möchte. Also auch Leuten helfen möchte, die gar keine Hilfe brauchen oder die auch nicht um Hilfe gebeten haben. Oder Leute versucht zu helfen, die eben das Dilemma nicht erkennen. Weil das ist ja auch ein Wahrnehmungsthema. Die schlittern in eine Krise rein. Letztendlich müsste die Partei, die ja scheinbar in die Krise reinschlittert, das am ehesten erkennen und dann auch aktiv nach Hilfe gegebenenfalls rufen. Jetzt ist aber so, dass du erkennst, oh, das geht in die falsche Richtung, bietest Hilfe an und sie wird, ich sage jetzt mal, abgelehnt. Oder es wird nicht wahrgenommen, dass die jeweiligen Personen oder die Company Hilfe benötigt. Und das kann natürlich auch wiederum in eine Sackgasse führen, dass man das Bedürfnis hat, den Leuten klarzumachen, doch, ihr braucht Hilfe. Und ich bin jetzt für euch da. Weil das wird ja im Grunde nicht mal erwidert. Häufig wird ja, wenn man Hilfe anbietet, in irgendeiner Form wird sie ja erwidert. Selbst wenn man sagt, ja, schön, dass du nochmal mit anpackst, aber wir sind eigentlich durch. Aber klar, hier, da ist noch ein bisschen was und hier noch. Aber das ist natürlich, sagen wir mal, fast Worst Case für jemanden, der den Retter spielen möchte, einfach weil es ein Grundbedürfnis ist und letztendlich auch überhaupt nicht spielen darf, weil das ist schon wie angestaute Emotionen.
Das ist in der Tat so, ja. Vielleicht nochmal eine Frage, die mich interessiert. Du hast jetzt gerade den Arztsatz gesagt vorhin, mir kann ich eben helfen. Wie ist das, wenn du den ganzen Tag geholfen hast als Arzt? Das interessiert mich tatsächlich wirklich und ich finde es spannend. Wo holst du dann noch deine Energie her, zu Hause zu helfen? Also, weil man könnte jetzt irgendwie auf die Idee kommen und sagen, ja, also gerade in diesen Jobs, da wird so viel, da ist das Potenzial an Hilfe so groß, dass man leisten muss, dass man dann gar nicht mehr in der Lage ist, zu Hause das noch irgendwie weiter fortzusetzen oder für Frauen oder wie auch immer. Wie kriegt man das hin?
Meine Frau würde jetzt wahrscheinlich sagen, dass ich schon eine große Hilfe bin, wenn ich nicht im Weg stehe. Also, und das kann ich. Ich kann es manchmal schaffen, nicht im Weg zu stehen.
Und das immerhin, aber, guck mal.
Ja, auch das ist, wir hatten es ja mal in einer anderen Folge thematisiert, dass man idealerweise sich gewisse Aufgaben aufteilt. Dass, wenn man eben dann nach Hause kommt und jeder hat, das ist auch egal, ob jetzt ein Elternteil voll arbeitet, eins gar nicht oder beide arbeiten, unterschiedliche Schichten haben. Es ist ja gerade zu Hause, es ist ja immer was zu tun. Es bleibt immer was liegen. Man hat immer das Bedürfnis, nochmal mit anzupacken. Und freies Wochenende gibt's eigentlich nicht, weil dann kann man ja noch das sortieren. Aber letztendlich versuche ich schon, auch wenn sich das jetzt komisch anhört, ich versuche erstmal so gewisse Organisationsstrukturen, die zu Hause herrschen, in der Zeit, in der ich nicht da bin, zu respektieren und eben auch wirklich nicht durcheinander zu bringen. Weil man ist ja schon häufig dann, egal ob im Guten oder im Schlechten, man ist ja schon manchmal so ein Spielverderber. Weil man dann sagt, ach, naja, komm, das geht doch noch. Oder nee, das geht auf gar keinen Fall. Ja. Und das versuche ich schon zu respektieren. Und dann ist es so, dass ich mir immer denke, wenn ich eben mit anpacken kann, wenn es eben auch erlaubt wird, dass es letztendlich einfach für einen guten Zweck ist. Also es ist wie eine Form des Teambuildings. Also man ist ja schon, wenn man Kinder hat, meine Frau und ich in dem Fall, finden wir es schon wichtig, dass wir beide als Team auftreten. Jetzt nicht, weil die Kinder der Gegner sind, sondern die Kinder sind auch ein Team. So, und natürlich ist man dann auch gemeinsam wiederum eine Einheit. Aber bei gewissen Dingen ist es halt schon wichtig, dass man als Eltern eine Sprache spricht und eben als eine Einheit auftritt. Und aber ich denke mir häufig, wenn ich jetzt das noch mache und dieses noch mache, dann können wir halt ganz banal vielleicht noch mal einen Ticken eher zusammensitzen und noch mal ein bisschen was erzählen. Oder es gibt auch Dinge, die dann darüber hinaus noch erledigt werden müssen, dass man dafür dann noch mal Zeit hat. Also das fällt mir, wenn die Möglichkeit da ist, fällt mir das leicht. Es ist aber auch so, dass ich die Möglichkeit bekomme, ich nenne es mal auch, zurückzuziehen. Und Beispiel, wenn wir aufzeichnen, das ist auch eine Form des Zurückziehens. Also natürlich, wir produzieren etwas und interessanterweise hören das 4,5 Leute regelmäßig auch ab. Aber es ist trotzdem auch eine Form des Zurückziehens, weil es kostet Zeit, die Recherche, das Vorbereiten, dann sich hinsetzen, aufzeichnen. Und ich bekomme diese Möglichkeit, ich versuche diese Möglichkeit eben auch anzubieten. Bei bestimmten Dingen fehlt mir das Talent, Aufgaben zu übernehmen, weil das würde eher zu Chaos führen. Aber mir fällt das halt im Sinne des Team Spirits, fällt es mir leicht.
Interessant. Ja, ich finde, bevor wir jetzt hier in weitere Bondage-Fragen abkippen, und ich weiß immer noch nicht genau, wie
nicht die Brücke geschlagen
wie, habe. Keine Ahnung, ich weiß es immer noch nicht. Ich werde darüber mal nachdenken. und vielleicht hat es was damit zu tun, Helfersyndrom, dass man da befreit werden muss oder so. Aber gut, ich lasse das jetzt
erfasst.
Einfach mal so.
Naja. Erfasst. Und ich verrate dir, ja. Und das ist jetzt nochmal das Highlight dieser Folge, ich verrate dir mein Codewort beim Bondage.
Ja.
Es lautet Praline.
Praline.
Okay. Dann ist jedem im Raum klar, der braucht Hilfe. Der braucht dringend Hilfe.
Dann kann man ja nur hoffen, dass es genug Leute gibt, dann in dem Moment die Helfersyndrome haben, dass sie sich befreien können.
Oh Gott. So ist es.
Burak, vielen Dank für diese Folge. Und ich sag nur,
sehr gerne.
Bis zur nächsten Folge, Praline.
So ist es, bis zur nächsten Pralinenfolge. Ja. Auf jeden Fall. Ja, ein wunderschönes Wochenende an alle.
Ja, genau. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Bis bald. Ich freue mich.
Bis bald. Vito. Tschüss.
Ciao.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.